Und bevor wir jetzt mit der Predigt richtig starten, darf ich euch einladen, dass wir zu einem Gebet die Hände falten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du unser Vater bist. Wir danken dir, dass du uns die Bibel, dein Wort gegeben hast, dass wir darin Wegweisung, aber auch Frieden und Ruhe finden dürfen. Und dass du dich darin offenbarst, dass wir darin auch dein Wesen und dein Charakter erkennen können. Wir bitten dich, Herr, hilf, dass wir jeden Tag Zeit finden, dein Wort zu lesen. Und wenn wir es jetzt aufschlagen und über nachdenken über das, was du uns sagen möchtest, dann bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns führt, dass wir es verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir dadurch dich und dein Wesen und dein Plan für uns besser verstehen lernen. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, unser Thema heute lautet von Zeichen, Zeiten und Daten. Ein wichtiges Thema. In der heutigen Zeit, in der Corona-Krise, fragen wir uns, wie nah sind wir eigentlich noch an Jesu Wiederkunft? Schon an Jesu Wiederkunft. Die Krise zeigt uns, Jesus kommt bald. Aber bald ist immer ein dehnbares Wort. Die Zeichen der Zeit erfüllen sich. Wir sehen allmählich überall, ja, die Kriege sind da und die Hungersnöte und die Seuchen und alles, was Jesus gesagt hat, erfüllt sich. Aber die Frage ist, wie bald ist bald? Morgen? Nächste Woche? Wenn meine Frau sagt, kann zum Essen kommen, und sage ich, ich komme gleich, bald. Da komme ich erst in 3 Jahren. Ja. Was ist bald? Was sagt Gott uns über Zeitpunkte? Könnte es sein, dass wir schon in der letzten Generation sind und wir wissen es gar nicht oder wir beachten es nicht? Was sagt die Bibel über Zeitelemente, gerade in Bezug auf Jesu Wiederkunft? Ich lade euch ein, einen Bibeltext aufzuschlagen. Matthäus 24, Vers 34. Matthäus 24, Vers 34. Hier haben wir das Kapitel über die Zeichen der Zeit und über die Endzeitrede Jesu. Und Jesus sagt hier, Matthäus 24, Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, einige Übersetzungen sagen auch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Frage an euch, was meint Jesus damit? Welche Generation, welches Geschlecht meint er, wird nicht vergehen, bis das alles geschieht? Das alles ist natürlich das gemeint, was Jesus in dem Kapitel alles aufzählt, die ganzen Zeichen der Zeit. Ich habe beim Studium 4 verschiedene Auslegungen von diesem Vers gefunden. Einige sagen, es ist die Generation zu seiner Zeit. Die Menschen, die zu seiner Zeit lebten, die sollten das alles erleben. Einige sagen, die Menschheit allgemein, das Menschengeschlecht wird nicht vergehen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wird es noch Menschen auf dieser Erde geben, die dann noch leben. Einige sagen, die jüdische Nation, dieses Geschlecht, nämlich die jüdische Nation, das jüdische Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Und einige sagen, die letzte Generation ist damit gemeint. Die wird nicht vergehen, bis Jesus kommt, bis alles geschieht. Woher wissen wir jetzt, welche von diesen 4 Auslegungen richtig ist? Um das herauszufinden, müssen wir uns den Zusammenhang anschauen. Matthäus 24. Worum geht es in Matthäus 24? Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, guck mal, schau dir mal an, der Tempel, wie schön der ist und die Steine und wie groß und wie herrlich. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Das heißt, dass Jesus jetzt den Untergang Jerusalems voraussagt. Und da fragen die Jünger, wann wird das sein und was wird das Zeichen für das Ende der Welt und für dein Kommen? Die Jünger glauben, wenn Jerusalem zerstört wird, wird es auch gleichzeitig Weltende und Jesus kommt wieder. Und dann nennt Jesus die Zeichen. Und die Zeichen, die er nennt, sind übrigens alle Zeichen, die eine doppelte Auslegung haben. Nämlich, es geht in Matthäus 24 erstens um die Zerstörung Jerusalems und zweitens um Jesu Wiederkunft. Und alle Zeichen der Zeit, die er hier nennt, haben sich vor der Zerstörung Jerusalems bereits erfüllt. Und sie erfüllen sich im globalen Maße auch vor Jesu Wiederkunft, weltweit. Deswegen ist die Zerstörung Jerusalems so eine kleine Typologie für Jesu Wiederkunft. Es gibt da Parallelen. Und deswegen ist auch Vers 34, kann man beziehen auf die Zerstörung Jerusalems und auch auf Jesu Wiederkunft. Auf beides. Ist auf beides gemeint. Und dann haben wir nicht eine Doppelauslegung. Erstens, Es gilt für die Generation zur Zeit Jesu. Jesus sagt, diese Generation, die jetzt lebt, wird nicht vergehen, bis Jerusalem zerstört wird. War eine zeitliche Voraussage. Frage, in welchem Jahr hat Jesus das gesagt? Diese Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, hat er gehalten kurz vor seinem Tod. Denn in Kapitel 26 ist seine Gefangennahme und sein Verhör vor dem Hohen Rat und vor Pilatus und seine Kreuzigung, Matthäus 27. Und das heißt, das hat er direkt davor gemacht, diese Aussage. Und das bedeutet, das war im Jahr 31 nach Christus. Da ist er gestorben. Ostern 31, Passa 31. Die nächste Frage ist, wann war die Zerstörung Jerusalems? Das wissen wir genau, im Jahre 70 nach Christus. Wie viel Zeit war jetzt zwischen der Aussage Jesu und der Zerstörung Jerusalems, der Erfüllung? 70 minus 31 sind, richtig, 39. Also 39 Jahre, nachdem Jesus gesagt hat, diese Generation wird das alles erleben, ist es passiert. Und in der Bibel, das werden wir gleich auch noch genauer sehen, ist eine Generation 40 Jahre. Das heißt, nicht von der Geburt bis zum Tod, sondern von 20 Jahre an, wo man so ins Berufsleben eintritt, bis 60 Jahre, wo man dann wieder ins Rentenalter kommt, könnte man sagen. Also diese 40 Jahre, das ist, nennt die Bibel eine Generation. Und Jesus sagt, bevor 40 Jahre um sind, bevor diese Generation zu Ende ist, wird Jerusalem zerstört werden. Er sagt, diese Generation, die jetzt lebt, wird nicht vergehen, wird nicht sterben, bis es geschieht, bis Jerusalem zerstört wird. Das heißt, wir haben genau von 31 bis 17 nach Christus, dass Jesus sagt, bevor 40 Jahre um sind, wird es geschehen. Das heißt, Jesus sagt genau, wann es passiert. Nicht genau den Tag und Stunde, aber er sagt, welche Generation es erleben wird. Und zweitens gilt dieser Vers, Matthäus 24, Vers 34, auch für die Zeit von Jesu Wiederkunft. Das heißt, die letzte Generation vor Jesu Wiederkunft, die wird es auch alles erleben. Und auch Jesu Wiederkunft erleben. Und die Zeit der Plagen und das alles, was danach kommt, wird sie alles erleben. Die Frage ist nur, wann ist die da? Ist sie jetzt schon da? Nun, wenn Jesus gekommen ist, dann wissen wir, welches die letzte Generation war. Wissen wir es auch vorher? Das soll eines der Themen sein, über die wir hier sprechen wollen. Bevor wir uns das für die Wiederkunft Jesu genauer anschauen, möchte ich mit euch gerne mal einen Schritt machen durch die ganze biblische Geschichte, die wichtigsten Ereignisse. Wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist, was er ihnen gesagt hat über diese Ereignisse, sowohl inhaltlich als auch zeitlich. Fangen wir an mit der Sintflut. Hat Noah gewusst, dass die Sintflut in seiner Generation kommt? Ja oder nein? Als Gott, natürlich, als die Arche fertig war, da hat er es gewusst. Aber hat er es lange vorher schon gewusst? Als Gott den Noah den Auftrag gibt, was sagt Gott zu ihm? Wir lesen einmal 1. Mose 6, Vers 18. 1. Mose Kapitel 6, Vers 18. Und dort heißt es, Gott spricht zu Noah und sagt, dass er die Erde vernichten möchte und dass er einen Kasten bauen soll, eine Arche bauen soll. Und dann sagt er, 1. Mose 6, Vers 18, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Das heißt, Gott sagt zu Noah, du sollst in die Arche gehen. Es hätte ja sonst auch sein können, rein theoretisch, dass Noah die Arche baut. Und das hat 120 Jahre gedauert und dass er in der Zwischenzeit stirbt. Und dass seine Kinder oder seine Enkelkinder da hineingehen würden. Aber Gott sagt nein, in dem Moment, wo Gott ihm den Auftrag gibt, die Arche zu bauen. 120 Jahre vorher sagt Gott zu ihm, du wirst in die Arche gehen. Mit anderen Worten, zu deinen Lebzeiten, in deiner Generation wird die Flut kommen. Übrigens, damals war eine Generation ein bisschen länger, als es heute ist. Nach der Sintflut war eine Generation 40 Jahre, wie ich schon mal eben ausgedrückt habe. Vor der Sintflut war es länger, weil die Menschen auch älter wurden. Die wurden ja bis zu über 900 Jahre alt. Gut, das heißt also, Gott sagt dem Noah lange voraus, wann die letzte Generation da ist. Nämlich, dass er die letzte Generation ist. Die zweite Frage, Hat Noah den Tag und die Stunde der Wiederkunft gewusst? Ja oder nein? Natürlich, 120 Jahre vorher hat das Noah noch nicht gewusst, welchem Tag die Flut kommen wird. Hat das irgendwann vorher gewusst? Lesen wir. 1. Mose Kapitel 7, Verse 1 und Vers 4. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Und Vers 4. Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Interessant. Was sagt Gott? Gott sagt zu ihm: Jetzt geh in die Arche. Das heißt, Gott sagt ihm auch, wann er hineingehen soll. Und dann sagt Gott zu ihm: Von heute an in 7 Tagen wird es regnen. Übrigens, als Noah hineinging, die Tiere sind dann auch alle hineingegangen, hat Gott alle hineingeführt, und dann hat Gott die Tür zugemacht. Da haben wir übrigens auch eine Parallele zur Wiederkunft Jesu. Als die Tür zu war, konnten die drinnen nicht mehr raus. Und die draußen konnten nicht rein. Das war also Ende der Entscheidungszeit, Ende der Gnadenzeit für die Menschen. Und trotzdem hat es noch 7 Tage gedauert, bis dann die Flut kam. Warum eigentlich? Hat mehrere Gründe. Sicherlich auch ein Grund, weil Noah und seine Familie eigentlich zu tun hatte. Denn als die Flut kam, da ging es richtig los. Und da mussten sie sicherlich vorher noch einiges in der Arche richten. Aber interessant war auch, wenn sie hineingegangen wären, stellt euch vor, sie wären reingegangen und sie hätten nicht gewusst, wann die Flut kommt. Und sie gehen rein, Gott macht die Tür zu, dann sitzen sie drin und es passiert nichts. Und sie warten 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage und nichts passiert. Und draußen sagen die Menschen: Guck, Noah, du warst doch ein falscher Prophet, hast immer verkündigt und jetzt passiert nichts. Das heißt, da hätten sie ja verzweifeln können in der Arche. Eine Woche ist eine lange Zeit. Aber Gott sagt ihnen: In 7 Tagen wird der Regen kommen. Mit anderen Worten, sie saßen drinnen und wussten genau, wir müssen jetzt 7 Tage warten und dann kommt die Flut. Gott hat ihnen das gesagt, damit sie sich vorbereiten. Gott hat ihnen lange im Voraus gesagt, welche die letzte Generation ist, damit sie sich vorbereiten, damit sie die Arche bauen, damit sie bereit sind. Und Gott sagt kurz vorher, 7 Tage vorher, sagt Gott genau den Tag, wann die Flut kommt. Warum? Damit sie sich vorbereiten können, damit sie bereit sind. Ja, das war also das Beispiel der Sintflut. Gucken wir uns ein zweites Beispiel an, der Auszug aus Ägypten. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation aus Ägypten ausziehen wird? Ja oder nein? Ja, haben sie gewusst. Woher? Gott hat es dem Abraham schon gesagt. 1. Mose 15, Vers 13 und 14. 1. Mose 15, Vers 13 und 14. Dort heißt es: Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Also Gott sagt zum Abraham, dass sie in einem fremden Land 400 Jahre dort sein werden. Und danach sollen sie ausziehen. Das heißt, wie lange waren sie eigentlich? Sie waren im Endeffekt über 420 Jahre in Ägypten. Ungefähr 430, sagt man. Das heißt, sie wussten, wenn 400 Jahre um sind, als sie in Ägypten waren, die Generation, die dann lebt, die wird ausziehen. Und übrigens, diese Weissagung hat der Mose ja auch gekannt. Und Mose wollte ja schon mal anfangen. Er hat sich ja, er ist ja groß geworden und als er dann mitbekommen hat, dass er eigentlich ein Hebräer ist und dass er eigentlich zu dem Volk der Sklaven gehört, hat er ja dann dort den Ägypter erschlagen und das war sicherlich ein Signal von seiner Seite her, dass er sagte: Komm, ich werde euch jetzt herausführen aus dem Land, weil er die Prophezeiung kannte. Und als Mose den Ägypter erschlagen hat, wie viel Zeit war dann schon um von den 400 Jahren, die hier geschrieben waren? Mose war 40 Jahre in der Wüste, als er den Auftrag bekam, Israel aus Ägypten zu führen. Das heißt also, es waren 40 Jahre vor Ende der 430 Jahre. Also 430 minus 40 sind 390 Jahre. Und Mose konnte auch rechnen und er kam auf 390 Jahre und sagte: Okay, fangen wir schon mal an. Wenn wir in 10 Jahren ausziehen sollen, dann können wir schon mal anfangen. Aber Gott sagte: Nein, jetzt noch nicht die Zeit. Und 40 Jahre später sagt Mose, komm, jetzt bin ich nicht mehr der Richtige. Das kannst du dir mal anders aussuchen. Aber Gott sagte, doch, ich wähle die Person. Als Mose selber wollte, hat Gott gesagt, nein, ich kann den nicht brauchen. Aber als Mose sagte, ich kann selbst nichts tun und er von Gott abhängig war, hat Gott gesagt, jetzt bist du derjenige, den ich brauchen kann. Also wieder zurück zu unserer Zeitangabe. Das Volk Israel wusste, die Generation, die 400 Jahre in Ägypten war, die wird ausziehen. Und 30 Jahre später war es auch soweit, das war diese Generation. Der zweite Punkt, haben die Israeliten Tag und Stunde des Auszugs gewusst. Nun, 400 Jahre vorher haben sie es nicht gewusst, aber haben sie es kurz vorher gewusst? Wenn ja, woher? Wir lesen 2. Mose, Kapitel 12. Hier haben wir die Zeit der Plagen und Gott sagt dem Volk durch Mose, dass sie ausziehen werden. Es geht um das Passafest, was eingesetzt werden sollte. Und natürlich auch die 10. Plage, die Tötung der Erstgeburt. 2. Mose 12, wir lesen da die Verse 1 bis 3, Vers 6, Vers 12 und Vers 17. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Und dann steht dann, was sie denn tun sollen und in Vers 6, und soll dieses Lamm verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Vers 12, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland durch unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Und Vers 17, haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt, darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Interessant, was sagt Gott hier? Gott sagt, von heute an, in 10 Tagen, sollt ihr euch ein Lamm nehmen. Das Lamm sollt ihr 4 Tage aufbewahren, das sind wir beim 14. Tag. Und in der Nacht darauf, vom 14. auf den 15. Tag, das war übrigens dann der erste Nisan, damit begann dann die Zählung der Monate und der Tage. Und am 14. Nisan, in der Nacht vom 14. auf den 15., solltet ihr in der Nacht das Lamm schlachten und essen. Und in der Nacht werdet ihr ausziehen aus Ägypten, sagt Gott. Also, Gott hat 14 Tage vorher gesagt, genau an welchem Tag, an welcher Stunde sogar, um Mitternacht war diese Plage, die gekommen ist, und in dieser Nacht sind sie ausgezogen. Also Gott sagt wieder lange voraus, die letzte Generation, die das erleben wird, und kurz vorher, 14 Tage vorher, sagt er genau, an welchem Tag das geschieht. Gott sagt nicht nur, was geschieht, Gott sagt auch, wann es geschieht. Deshalb, warum hat er das gesagt? Damit sie sich vorbereiten konnten. Denn so ein Auszug, so ein ganzes Volk auszieht, auch wenn sie Sklaven waren, die mussten ihre Sachen packen, die mussten ihre Esel und ich weiß nicht, was sie sonst noch hatten und ihre Schafe und alles mussten sie reisefertig machen und ihre Brote schmieren, dass sie dann losgehen konnten. Ja. 14 Tage haben sie Zeit gehabt, sich ihre Sachen zu packen und sich vorzubereiten. Und natürlich auch geistlich vorbereiten, denn es war ja auch eine geistliche Krise. Denn diese Plage der Erstgeburtstötung war ja etwas, was hätte sie auch betreffen können, wo sie nur durch das Blut, was sie an den Türpfosten gestrichen haben, ja dann abwenden konnten. Also war das auch eine geistliche Krisenzeit für sie, wo auch ihr Glaube an Gott und ihr Vertrauen an Gott und ihr Gehorsam auch auf die Probe gestellt wurde. Gut, wir haben also gesehen, bei der Sintflut und beim Auszug aus Ägypten sagt Gott lange vorher, die letzte Generation, und kurz vorher sagt er Tag und Stunde. Das nächste Beispiel. Der Einzug ins Land Kanaan. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation in Kanaan einziehen wird? Ja oder nein? Lesen wir. 4. Mose 14, Verse 29 bis 34. Die Situation war die, sie hatten die 12 Kundschafter, sie waren an der Grenze ins verheißene Land und haben die 12 Kundschafter ausgesandt und die sagten, ja, schönes Land, ist gut. Und 10 sagten, die Menschen sind zu stark, wir können nicht rein. Und Josua und Kaleb sagten, wir können doch rein. Und da hat das ganze Volk Israel auf die 10 gehört und haben einen Aufstand gemacht und wollten sogar Mose und Josua und Kaleb sogar steinigen. Gott hat eingegriffen und dann hat Gott gesagt, gut, wenn ihr nicht rein wollt, dann geht er halt wieder in die Wüste. Und dann lesen wir 4. Mose 14, Verse 29 bis 34. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch daran wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in dieser Wüste 40 Jahre und eure Ungetreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in dieser Wüste. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf das ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Wo haben sie es gewusst? Ja, Gott sagt, die Generation, die jetzt hier gemurrt hat, die wird in der Wüste sterben. Und die nächste Generation, die wird das Land einnehmen. Also 40 Jahre müsst ihr durch die Wüste ziehen. Hier haben wir übrigens diese Generation. Und Gott sagt hier, alle, die 20 und drüber sind, das heißt also, die 20 und drüber sind, die werden alle in der Wüste sterben und die jünger als 20 waren, das ist dann schon die nächste Generation, die wird dann das Land einnehmen. Also sie wussten genau, welche Generation in Kanaan einziehen wird. Nämlich die nächste Generation. 40 Jahre vorher sagt Gott, genau die Generation, die einziehen wird. Noch nicht Tag und Stunde, aber die Generation. Und er nennt hier auch die 40 Jahre als die Definition einer Generation. Von 20 Jahren an weitergerechnet. Das heißt, Gott sagt, 40 Jahre Wüstenwanderung. Das war übrigens eine sehr tragische Geschichte. Sie hätten das Land in Besitz nehmen können. Es war alles bereit. Sie hätten nur Gott vertrauen müssen und sagen müssen, Gott streitet für uns. Und sie hätten gehen können. Aber ihr Unglaube, ihr Murren, ihre Auflehnung hat dazu geführt, dass sie 40 Jahre in die Wüste mussten. Und übrigens, Josua und Kaleb, die treu geblieben waren, mussten mit ihnen gehen. Mussten auch in die Wüste. Gott hat nicht gesagt, ihr beide könnt schon mal rein und die anderen müssen dann noch ein bisschen warten. Nein, auch sie mussten in die Wüste zurück und auch Mose. Ja, haben sie denn den Tag und Stunde gewusst, an welchem Tag sie in Kanaan einziehen werden? Nun 40 Jahre vorher nicht, aber haben sie es kurz vorher gewusst? Wir lesen wieder Josua Kapitel 1, Vers 11. Josua Kapitel 1, Vers 11. Und dort, Mose war gestorben und jetzt war Josua der neue Anführer des Volkes und sie sollten über den Jordan gehen. Und jetzt heißt es, Josua 1, Vers 11, Gott sagt zum Josua, dass er Folgendes sagen soll zu den Menschen. Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass er hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Interessant ist, dass Josua hier sagt, in dem Moment, wenn wir über den Jordan gehen werden, dann werden wir unseren Fuß auf das verheißene Land setzen. Das heißt, dann werden wir das Land einnehmen. Und er sagt genau eine Zeit, nämlich in 3 Tagen. 3 Tage vorher sagt Gott, in 3 Tagen werdet ihr hindurchgehen, durch den Jordan und das Land einnehmen. Warum? Damit sie sich vorbereiten konnten. Sie mussten wieder Reisevorbereitungen treffen. Sie mussten sich auch innerlich reinigen, äußerlich reinigen. Das finden wir in Josua 3, Vers 5, wo Josua zum Volk sagt, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Das hat er denn am Tag davor gesagt. Das heißt also, sie sollten auch sich geistlich vorbereiten auf diese Zeit. Warum? Weil die Wunder, die Gott tut, hängen auch zusammen mit unserem Glauben. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er viele Wunder getan. Und er hat oftmals sie gefragt, glaubst du, dass ich das tun kann? Oder was möchtest du, dass ich dir tun soll? Und dann haben sie gesagt, ja, dass wir wieder sehen können oder andere Dinge. Und dann hat Jesus gesagt, dir geschieht nach deinem Glauben. Und in Nazareth konnte er keine Wunder tun oder einmal steht nur wenige Wunder tun. Warum? Wegen ihres Unglaubens steht dort. Das heißt, unser Unglaube verhindert, dass Gott Wunder tun kann. Deswegen sagt Gott hier auch zum Volk, heiligt euch. Heiligt eure Herzen, reinigt eure Herzen und eure Kleidung. Warum? Weil Gott Wunder tun will. Er hat wieder ein Wunder getan, dass er das Wasser gestaut hat. Das war übrigens das gleiche Wunder wie beim Auszug aus Ägypten, wo sie durchs Rote Meer gezogen sind. Und so sind sie jetzt 40 Jahre später über den Jordan gezogen und Gott hat das Wasser wieder aufgehalten. Ja. Das heißt also, Gott hat 40 Jahre vorher gesagt, wann die letzte Generation ist Und er sagt 3 Tage vorher genau den Tag, an dem sie das Land einnehmen werden. Das nächste Beispiel, die Zerstörung Jerusalems durch Babylon. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation die Zerstörung Jerusalems erleben wird? Es gab viele Propheten, die haben schon Jahrhunderte vorher gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird Gott Jerusalem zerstören, wird Gott euch alles wegnehmen. Und uns, ja, Jesaja hat über 100 Jahre geweissagt und von Zerstörung Jerusalems gesprochen. Und es kam und kam nicht. Und viele haben gedacht, naja, Gott hat es gesagt, aber es wird wohl nicht mehr passieren. Und dann gab es einen Propheten, das war für sie ihr Endzeitprophet. Was war der Endzeitprophet für die Juden damals? Jeremia. Jeremia 16, Vers 9. Und er hat ganz klare Worte. Er sagt nicht, irgendwann geschieht es mal und irgendwie und irgendwo und so, sondern er sagt konkret, wann es sein wird. Jeremia 16, Vers 9. Dort heißt es, denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will an diesem Ort vor euren Augen und zu euren Lebzeiten ein Ende machen, dem Jubel der Freude und Wonne, der Stimme des Bräutigams und der Braut. Jeremia sagt, zu euren Lebzeiten geschieht's. In dieser Generation. Er sagt nicht genau den Tag, aber er sagt, in dieser Generation, zu euren Lebzeiten. Also auch hier sagt Gott wieder die Generation voraus, wann es sein wird. Bei diesem Beispiel habe ich allerdings keinen Bibeltext gefunden, wo Tag und Stunde überliefert worden ist. Vielleicht gibt es irgendwo einen, ich habe ihn überlesen. Falls ihn jemand von euch findet, könnt ihr mir gerne das nennen und sagen. Aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass Gott auch durch Jeremia sagt, zu euren Lebzeiten geschieht es. Eure Generation ist die letzte Generation. Das nächste Beispiel, die Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Haben die Einwohner Jerusalems gewusst, welche Generation die Zerstörung der Stadt erleben wird? Das war diese Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Ja, natürlich, das haben wir ganz am Anfang dieser Predigt ja angeschaut. Matthäus 24, Vers 34, da hat Jesus ja gesagt, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Jesus sagt, diese Generation wird es erleben. Bevor 40 Jahre um sind, wird Jerusalem zerstört werden. 39 Jahre vorher ist es gewesen. Und sie wussten, welche Generation das erleben wird. Die zweite Frage, haben die Einwohner Jerusalems ein Fluchtzeichen gehabt? Wir lesen dazu Matthäus 24, Verse 15 bis 18. Und hier sagt Jesus, wenn ihr nun sehen werdet, dass Gräubel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus dem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Ja, hier nennt Jesus als Fluchtzeichen, dass das Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte steht. Was ist das? Das Gräuel der Verwüstung. Da müssen wir jetzt Daniel studieren. Und übrigens in Daniel haben wir dreimal dieses Gräuel der Verwüstung erwähnt. Einmal in Daniel 9, 27, einmal in Daniel 11, 31 und einmal in Daniel 12 noch. Aber wir haben die Erklärung für die Zeit der Zerstörung Jerusalems, 17. Christus, im Lukas 21. Da müssen wir nicht groß im Daniel studieren, da haben wir gleich die Auflösung. Nämlich in Lukas 21, Vers 20 und 21, haben wir die gleiche Begebenheit, auch die Endzeitrede Jesu. Und hier nennt Jesus nicht nur den Gräuel der Verwüstung, sondern auch die Bedeutung. Nämlich, er sagt, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Das heißt, hier haben wir auch das Fluchtzeichen, und Jesus sagt hier, das Zeichen ist, dass Jerusalem von einem Heer belagert ist. Das heißt, dass wir hier, dass sie denn, wenn sie das sehen würden, fliehen sollen. Natürlich, normalerweise, wenn man eine Belagerung hat, kann man nicht fliehen. Aber es war damals so, dass es eigentlich in der Geschichte fast einzigartig so war. Die Römer hatten Jerusalem umzingelt und Titus hatte einen sehr starken Belagerungsring gehabt und dann sind die Römer abgezogen Und die Juden haben schon gesagt, seht ihr, wir sind Gottes Volk, Gott bewahrt uns und es geschieht uns nichts und jetzt ist alles in Ordnung. Und die Christen haben gesagt, nein, nein, im Gegenteil, Jesus hat gesagt, das ist das Zeichen der Flucht. Und die Christen sind geflohen und dann kamen die Römer zurück und haben Jerusalem wieder belagert. Und 17 nach Christus haben sie dann Jerusalem erobert und haben zigtausende, hunderttausende von Juden umgebracht, ein Blutbad angerichtet. Es war eines der schlimmsten Eroberungen einer Stadt, die es in der Geschichte je gegeben hat. Ja. Aber die Christen sind nicht umgekommen. Warum? Weil sie auf Jesus gehört haben. Sie haben ein Fluchtzeichen und sie haben das tatsächlich umgesetzt. Sie sind aus der Stadt rausgeflohen und sind verschont worden. Das heißt, Gott sagt hier auch, 40 Jahre vorher, fast 40 Jahre vorher, sagt er, wann die letzte Generation da ist. Und er nennt ein Fluchtzeichen. Wenn man sieht, dass es kurz bevor steht, dass sie fliehen sollen. Dass nämlich die Stadt von einem Herr belagert ist. Und warum hat er es gesagt? Erstens, damit man sich darauf vorbereitet. Und zweitens, damit, wenn man das tut, was Jesus sagt, nämlich zu fliehen, dass man dann nicht umkommt, dass man verschont wird, dass man zu denen gehört, die Gottes Kinder sind und die er beschützen möchte. So sehen wir also, dass Gott auch hier wieder lange voraus die letzte Generation sagt und dann für kurz voraus Zeichen gibt, wann es geschieht. Deswegen, in all den Beispielen können wir sehen, Gott sagt immer zwei Zeitangaben voraus. Gerade bei den großen Dingen, die geschehen. Erstens, lange voraus die letzte Generation, welches Geschlecht, welche Generation das erleben wird. Und zweitens, kurz vorher sagt er Tag und Stunde. Und bei Matthäus haben wir sogar noch, oder im Lukas haben wir auch noch das Fluchtzeichen dabei. Und das frage ich mich, wenn das Gottes Prinzip ist, wenn er immer überall so handelt, dass er sagt, was kommt und dass er auch sagt, wann es kommt, könnte es sein, dass Gott diese Dinge auch für die Wiederkunft Jesu sagt? Dass Gott auch bei der Wiederkunft Jesu sagt, wann die letzte Generation da ist? Dass er uns ein Fluchtzeichen nennt und dass er Tag und Stunde sagt? Nun, heute werde ich euch die Tag und Stunde nicht sagen. Ist vielleicht auch gut so. Aber wir reden drüber, dass Gott es sagen wird. Und diese drei Dinge möchte ich mit euch genauer anschauen jetzt einmal. Wo sagt Gott uns für Jesu Wiederkunft diese drei Dinge voraus? Die letzte Generation, das Fluchtzeichen und den Tag und die Stunde. Zum ersten Punkt, die letzte Generation. Es gab schon viele, die glaubten, dass sie in der letzten Generation leben. Paulus hat geschrieben, wir, die wir leben, übrig bleiben, werden ihm entgegengerückt. Das heißt, er glaubte, er wäre bei denen dabei. Auch Ellen White hat öfter manchen Dingen Ausdrücke gebraucht, wo man daraus schließen kann, dass sie glaubte, Jesus kommt zu ihren Lebzeiten wieder. Woher wissen wir, wann die letzte Generation angebrochen ist? Jetzt könnte ich fragen, woran macht ihr fest, wenn ihr glaubt, dass wir die letzte Generation sind, woran macht ihr das fest? Und wenn ich diese Frage so in den Gemeinden stelle, dann höre ich meistens Antworten, ja, die Kriege und die Seuchen und vielleicht Corona und dieses und jenes und so weiter. Das mag alles richtig sein, aber das ist noch nicht ein Zeichen, dass wir die letzte Generation sind. Denn das gab es ja vor 150 Jahren auch schon, als unsere Pioniere lebten. Und wir haben jetzt 3, 4 Generationen schon weiter. Ich denke, wir haben eine prophetische Aussage in der Bibel, die von der letzten Generation spricht. Und das lade ich euch ein, einmal aufzuschlagen. Das ist Daniel 2. In Daniel 2, gerade diese Sache mit den Füßen und Zehen und dem tonen Eisen, ist sehr, sehr wichtig und interessant. Daniel 2, und wir lesen da mal nicht das ganze Standbild, das kennen wir. Ich möchte jetzt nur mal auf die Füße und Zehen zu sprechen kommen. Wer das Standbild nicht kennt, kann gerne mal in anderen Videos über YouTube Predigten darüber sich anschauen, wo das Standbild erklärt wird von Daniel 2. Wir wollen jetzt nur von den Füßen und Zehen sprechen, nämlich Daniel 2, Verse 41 bis 44. Dort heißt es, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte daran bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Übrigens im Grundtext steht hier Töpferton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes, zum Teil ein schwaches Reich sein. 43. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, Sie werden sich zwar durch heiraten. Im Grundtext ist hier ein Wort, was meint Samen der Menschen, das meint eigentlich Bündnisse. Sie werden sich durch Bündnisse miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Ja, wir haben dieses Standbild, ihr kennt dieses Standbild aus Daniel 2, und was diese ganzen Metalle und diese ganzen Materialien bedeuten. Gold steht für das Reich Babylon, die Brust und Arme für das Silber, für Medien und Persien, die Hüfte aus Kupfer steht für Griechenland, die Beine aus Eisen, ein Symbol für Rom. Und jetzt haben wir Eisen und Ton. Und das ist interessant. Die haben eine ganz bestimmte Bedeutung, gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Und es kommt ein Stein herunter, der das ganze Bild an den Füßen trifft und das ganze Bild zerstört. Wenn wir uns mal anschauen, in Daniel 2, die ersten vier Reiche, Gold, Silber, Kupfer, Eisen, haben eine bestimmte Textlänge. Und die Textlänge von dem fünften Reich, Eisen und Ton, ist genauso lang wie die ersten vier gemeinsam zusammen. Das heißt, der Schwerpunkt von Daniel 2 liegt eindeutig auf den Zehen und Füßen. Das ist das, worum es geht. Und wenn wir über Daniel 2 reden, auch in Bibelstunden, dann können wir sehr ausführlich erklären und die Geschichte erzählen von Babylon und von Medo-Persien und von Griechenland und von Rom. Ist auch spannend und ist auch interessant. Ist doch gut, steht auch im Text drin. Wenn wir dann zu den Füßen und Eisen und Ton kommen, dann sagen wir, das ist Europa und das sind die letzten Staaten und dann sind wir schon beim Stein. Aber die Frage ist, was steckt da noch alles drin? Da haben wir unglaublich viele Aussagen. Ich denke, das müssten wir mehr studieren, weil das unsere heutige Zeit angeht, in der wir leben, nämlich die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Hier steht, es wird ein zerteiltes Königreich sein. Wir haben vorher vier Metalle. Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Normalerweise würden wir ein fünftes Metall erwarten, Aluminium oder irgendwas anderes vielleicht. Aber nein, hier kommt Ton dazu. Eisen bleibt und Ton kommt dazu. Und Ton ist kein Metall. Ton ist ein anderes Material. Hier steht sogar im Grundtext Töpferton. Die Frage ist, was bedeutet dieser Töpferton? Wofür steht der? Und da finden wir einen Bibeltext in Jeremia 18, Vers 6. Dort wird das Symbol erklärt. Jeremia 18, Vers 6. Dort steht, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Gott sagt hier, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton, der Töpferton. Und so wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, nämlich der Töpfer entscheidet, was er macht. Er hat die Intelligenz und er kann den Ton gestalten und daraus Gefäße machen oder wie auch immer. So sagt er auch, so sind wir, oder das Haus Israel, Gottes Volk, in Gottes Hand. Das heißt, es geht hier um das Haus Israel, es geht um Gottes Volk, um Gottes Gemeinde. Es geht also um die religiöse Ebene. Die Metalle waren alles weltliche Reiche und der Ton ist ein Symbol für das Geistliche. Eisen, Metall, auch bei den Füßen und Zehen selbst haben wir das Eisen noch dabei, ein Symbol für das Geist, für das Weltliche, weltliche Macht, die staatliche Macht. Und der Ton ist ein Symbol für die religiöse Macht. Gottes Gemeinde, Gottes Kirche. Ja. Interessant ist, dass genau das auch Ellen White beschreibt. In ABC, Band 4, Seite 1168 und 1169, sagt sie, wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigem Ton vermengt war. Diese Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Ton dargestellt. Das heißt, sie sagt eindeutig, dass die Füße und Zehen mit Eisen und Ton, Kirche und Staat zusammenhängen. Das heißt, dass die Beziehung zwischen diesen beiden wichtig ist. Aber es wird nicht nur einmal kurz dargestellt, sondern das wird hier entwickelt. Vers 41, 42, 43 und so weiter. Das wollen wir uns einmal genauer anschauen. Denn das ist ganz wichtig, dass man das erkennt, was damit gemeint ist. Ich habe hier mal eine Tabelle gemacht, da sehen wir dann die verschiedenen Verse, Vers 41, 42, 43 und 44. Und was jeweils in dem Vers erwähnt wird, welche Körperteile, welches Material, die Bedeutung und die Beschreibung, was mit denen passiert. Gut, erstmal die Körperteile. Vers 41, welche Körperteile werden hier erwähnt? Ganz eindeutig, hier steht Füße und Zehen. Vers 42, welche Körperteile werden in 42? Vers 42 erwähnt? Hier steht nur noch die Zehen. Luther übersetzt hier die Zehen an seinen Füßen. Warum steht hier die Zehen an seinen Füßen? Sind die Zehen nicht immer an den Füßen? Ja, natürlich. Aber es ist folgendes. Im Hebräischen ist das Wort für Finger und das Wort für Zehen das gleiche Wort. Und damit man weiß, worum es geht, sind das hier die Finger an der Hand und das hier sind die Finger am Fuß oder die Zehen am Fuß. Und wenn wir im Deutschen Zehen sagen, dann wissen wir gleich, das geht um die Finger am Fuß. Also das ist gleich definiert. Deswegen ist eigentlich in der Übersetzung im Deutschen, dass mit den Zehen an seinen Füßen doppelt gemoppelt, würden wir sagen. Es gibt übrigens auch einige Sprachen, auch einige slawische Sprachen, wo es heute auch noch so ist, dass auch heute das Wort für Finger und Zehen das gleiche Wort ist. Und deswegen steht hier nur die Finger an seinen Füßen. Und man weiß, es geht um die Zehen und nicht um die Finger. Also der Fuß selbst, die Füße selbst sind Vers 42 nicht mehr dabei, sondern nur noch die Zehen werden erwähnt. Vers 43, da werden keine Körperteile mehr erwähnt. Und wenn keine neuen erwähnt werden, dann heißt das, dass die, die im Vers davor genannt wurden, weiter da sind, weiter bestehen. Nämlich habe ich die Zehen in Klammern geschrieben, genauso Vers 44 auch die Zehen in Klammern. Material. Gucken wir uns wieder alle vier Verse an. Vers 41, welches Material wird hier erwähnt? Eisen und Ton. Vers 42, auch Eisen und Ton. Vers 43, auch wieder Eisen und Ton. Vers 44 wird es nicht mehr erwähnt, sondern nur noch sie, diese Könige, nämlich die Eisen- und Tonkönige. Ich habe es in Klammern gesetzt, es geht auch wieder um Eisen und Ton. Die Bedeutung hatten wir eben gerade gesagt. Eisen und Ton bedeutet Staat und Kirche. Also in allen vier Versen geht es um Staat und Kirche. Bis jetzt haben wir noch sehr viele Parallelen und Ähnlichkeiten, aber jetzt wird es interessant. In der Beschreibung, was mit ihnen geschieht, ist jeder Vers anders. Vers 41. Welche Beschreibung haben wir in Vers 41? Nämlich hier steht, es wird ein zerteiltes Reich sein. Zerteilt. Eigentlich steht im Grundtext nicht zerteilt, hier steht eigentlich ein gespaltenes Reich. Wenn ich jetzt ein Holzscheit habe und ich spalte das, wie viel habe ich danach? Zwei. Genau. Also es ist also nicht zerteilt in 10 Teile, sondern es ist zerteilt in 2 Teile. Es ist gespalten in 2 Teile. Es ist die große Frage, eine ganz entscheidende Frage. Bezieht sich die Beschreibung, dass es zerteilt ist, auf die Körperteile oder aufs Material? Ist es zerteilt in die 10 Zehen oder in die 2 Füße? Oder bezieht sich das auf Eisen und Ton? Schauen wir in den Text rein. Der Text sagt, weil du die Füße und Zehen aus Eisen und Ton gesehen hast, teils Eisen, teils Ton, deshalb wird es ein gespaltenes Reich sein. Es bezieht sich also vom Text her eindeutig auf das Material, auf Eisen und Ton. Vorher hatten wir immer ein Material, deswegen war es immer ein einiges Reich. Und jetzt haben wir zwei Materialien, also haben wir ein gespaltenes, ein geteiltes Reich. Also die Zerteilung bezieht sich allein gerade grammatikalisch vom Text her, inhaltlich, bezieht sich das auf das Material, Eisen und Ton und damit auf Staat und Kirche. Also es ist nicht zerteilt in die 10 Zehen. Übrigens, die 10 Zehen werden gar nicht erwähnt hier, dass es 10 sind. Es wird nur erwähnt, dass 10 da sind, aber nicht die Anzahl. Die Zerteilung bezieht sich auf Eisen und Ton, Staat und Kirche. Vers 42. Welche Beschreibung haben wir hier? Hier steht, es wird zum Teil stark und zum Teil ein schwaches Reich sein. Also, die Beschreibung ist stark, teils schwach. Wieder die Frage, bezieht sich stark und schwach auf die Körperteile, rechter und linker Fuß oder auf die 10 Zehen, oder bezieht sich das auf das Material, Eisen und Ton? Der Text sagt eindeutig, weil es teils von Eisen ist und teils von Ton ist, heißt es wird teils stark und teils schwach sein. Weil Eisen ein starkes Material ist und Ton ein schwaches Material ist, wird es auch stark und schwach sein. Also es wird von der Beschaffenheit der Materialien abgeleitet, dass es stark und schwach sein wird. Also stark und schwach ist eindeutig auf Eisen und Ton zu beziehen und damit wieder auf Staat und Kirche. Vers 43. Was wird hier gesagt? Was tun sie? Sie werden sich durch Heiraten, durch Bündnisse miteinander vermischen. Übrigens, im Grundtext steht hier nicht vermischen, im Grundtext steht hier zusammenkleben, so wie mit Klebstoff zusammenkleben. Wer wird zusammengeklebt? Der rechte mit dem linken Fuß? Der kleine mit dem großen Zeh vermischen sich? Nein. Eisen und Ton. Es geht wieder um das Material. Eisen und Ton. Staat und Kirche vermischt sich. Und hier können wir übrigens sehen, diese drei Verse, 41, 42, 43, beschreiben jeweils dieses Reich, was hier beschrieben ist, als dieses geteilte Reich, in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Zeitepochen. Und im Vers 41 ist von der Anzahl der Materialien, weil wir zwei Materialien haben, haben wir zwei Dinge, in die es zerteilt wird, gespalten ist. In Vers 42 haben wir die Beschaffenheit der Materialien, weil die Materialien Eisen stark und Ton schwach sind, ist auch das Reich stark und schwach. Also beim ersten geht es um die Anzahl der Materialien, hier geht es um die Beschaffenheit der Materialien. Vers 43, was die Materialien miteinander zu tun haben, dass sie sich untereinander vermischen werden, zusammenkleben werden. Und so wird auch dieses Reich sich vermischen, zusammenkleben, Staat und Kirche nämlich. Gut, Vers 44. Was wird hier gesagt über dieses Reich? Vers 44 sagt, es wird zerstört werden. Nämlich die Eisen- und Tonkönige werden zerstört. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit sehr häufig Daniel 2 ausgelegt und diese Beschreibungen immer auf die Körperteile bezogen. Aber der Text, wenn man es sich anschaut, die Exegese sagt, nein, es geht nicht um die Körperteile, es geht um das Material. Auch Ellen White sagt, es geht hier um Eisen und Ton, Staat und Kirche. Das steht im Vordergrund. Ja, das heißt, was können wir aus dieser Tabelle jetzt lernen? Ableiten. Erstens, zwischen Vers 41 und 42 wechselt die Beschreibung von den Füßen zu den Zehen. Das heißt, wir kommen zum nächsten Körperteil. Immer wenn wir einen Wechsel der Körperteile hatten, vom Kopf zu den Armen und Schultern und zur Hüfte und zu den Beinen, hat jedes Mal das Reich gewechselt oder kamen wir zum nächsten Zeitabschnitt. Hier bleibt das Reich. Eisen und Ton bleiben, aber Zeit bedeutet, das bedeutet, dass wir innerhalb dieses Reiches einen Zeitenwechsel haben. Wir haben zuerst einen Zeitabschnitt in diesem Reich und dann kommen wir zum nächsten Zeitabschnitt. Zweitens, nicht die Körperteile, sondern die Materialien symbolisieren die Reiche. Drittens, die jeweilige Beschreibung bezieht sich nicht auf die Körperteile, sondern auf das Material. Und es geht hier in erster Linie nicht um Europa und die Heiratspolitik der europäischen Königshäuser, sondern es geht um die Beziehung von Kirche und Staat. Übrigens interessant ist, viele sagen, naja, okay, die zehn Zehen könnten ja auch identisch sein mit den zehn Hörnern aus Daniel 7. Das ist Europa, ganz klar. Da werden ja sogar die Zahl 10 erwähnt und drei von denen werden ausgerottet und so weiter. Und dann kommt das kleine Horn an deren Stelle und so. Aber interessant ist Folgendes, in Daniel 7, zeitlich gesehen, wann kommen denn die zehn Hörner? Wir haben das gräuliche Tier, das schreckliche Tier, Rom. Dann kommen die zehn Hörner, Europa, europäischen Mächte, die jetzt hier in der Völkerwanderung da sind. Und dann kommt das kleine Horn, das Papsttum. Wann kommen denn die zehn Zehen, wenn man sie mal hier sehen würde? In Daniel 2. Da haben wir Rom, das sind die Beine. Und dann haben wir den Ton, das ist das Papsttum im Mittelalter, in den Füßen. Und dann müssten ja eigentlich die zehn Zehen, sind dann am Ende vom Fuß. Aber sie müssten ja eigentlich, wenn sie wie in Daniel 7 zwischen dem Römischen Reich und dem Papsttum wären, dann müssten sie ja eigentlich am Fußgelenk sein, nämlich zwischen den Beinen und dem Fuß. Denn beim Fuß geht es ja auf das Papsttum über und bei den Beinen sind wir beim Römischen Reich. Aber die zehn Zehen sind nicht am Fußgelenk, die sind am Ende vom Fuß. Also können die zehn Zehen nicht mit den zehn Hörnern identisch sein. Ja, weil die zehn Hörner kommen nach dem Römischen Reich direkt und die zehn Zehen kommen ganz am Ende des letzten Reiches. Und deswegen kann man die Zehen generell auch nicht auslegen, sondern es geht um das Material, Eisen und Ton, Kirche und Staat. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier vier Zeitepochen. Wir haben vier Verse, Vers 41, es ist gespalten, zerteilt, Vers 42, es ist stark und schwach, Vers 43, es vermischt sich, Vers 44, es wird zerstört. Was bedeuten jetzt diese vier Zeitepochen? Die erste Zeitepoche Es ist zerteilt, gespalten. Da haben wir, dass Kirche und Staat um die Macht kämpfen. Welche Zeit haben wir hier? Von 538 bis 1798. Das ist die Zeit der 1260 Jahre, die wir in der Prophetie sehr häufig haben. Auch in Daniel 7 haben wir es wieder. Und auch in Offenbarung 13 haben wir es dann. Und Offenbarung 12. Und haben wir 7 Mal in der Bibel diese Zeitepoche. Das heißt, Kirche und Staat kämpfen um die Macht. Mal war der Staat stärker. Mal war die Kirche stärker. Wer war meistens stärker? Meistens war die Kirche stärker. Und genauso steht es auch im Text drin. Nämlich im Text steht, es wird nur etwas Eisens Härte daran bleiben. Mit anderen Worten, der Ton ist vorherrschend und das Eisen ist weniger. Also der Ton, die Kirche ist mehr, ist stärker und das Eisen ist weniger. Vers 42. Sie werden teils stark, teils schwach sein. Was ist stark, was ist schwach? Das Eisen ist stark, der Ton ist schwach. Das wird übergeleitet, das wird dann übertragen auf diese beiden Teilreiche. Das heißt, Eisen ist ein Symbol für den Staat und der ist stark, Ton ist ein Symbol für die Kirche, die ist schwach. Wann ist die Kirche schwach geworden? 1798. Das ist genau der Punkt, wo der Staat, das Eisen stark wird und die Kirche, der Ton schwach wird, 1798. Hier hat der General Berthier, der General Napoleons, den Papst Pius gefangen genommen und in die Verbannung geschickt und der ist dort gestorben. Und es war zuerst erstmal aus mit dem Papst. Und die tödliche Wunde kennen wir aus Offenbarung 13. Das heißt, das ist genau die Zeitepoche, wo jetzt die Zehen anfangen, wo die Endzeit beginnt, 1798. Die Kirche wird schwach. Aber es bleibt nicht so. Vers 43 geht es weiter. Vers 43 sagt, sie werden sich vermischen. Wodurch? Durch Bündnisse. Und zwar, sie werden sich zusammenkleben, vermischen durch Bündnisse. Hier steht übrigens Samen der Menschen im Grundtext. Und Samen der Menschen ist ein Terminus Technicus im Alten Testament für Bündnisse. Habe ich mal recherchiert, wo überall das vorkommt. Das ist sehr interessant, dass da mal, wenn Gott Bündnisse gemacht hat mit Abraham und mit Jakob und mit Isaak und so, ging es immer um den Samen der Menschen. Und das heißt, Kirche und Staat machen Bündnisse. Mit welchem Ziel? Der Weltherrschaft. In Daniel 2 geht es ja von Anfang bis zum Ende, von Babylon bis zum Ende, immer um Weltreiche. Babylon mit den Persien, Griechen, dann Rom, dann alles Weltreiche. Also so versuchen sie ja auch, ein Weltreich aufzurichten, durch Bündnisse zwischen Kirche und Staat. Und genau das ist etwas, was noch zukünftig ist. Aber was wir gerade jetzt, heute vor unseren Augen sehen, was sie dabei sind, aufzurichten. Wenn immer irgendwann in der Geschichte der Menschheit jemand versucht hat, die Welt zu beherrschen, hat er immer versucht, durch Kriege die Welt zu erobern. Ob das Alexander der Große war oder Nebukadnezar oder selbst nach Christus die Zeit, ob das der Karl der Große war oder Napoleon oder Hitler, haben versucht, durch Kriege die Welt zu erobern. Heute haben wir zum ersten Mal in der gesamten Menschheit, wo man versucht, durch Bündnisse zwischen den Nationen, Bündnisse zwischen den Religionen und Bündnisse zwischen den Staaten und den Religionen eine Weltherrschaft aufzurichten, eine neue Weltordnung aufzurichten, eine Art Weltregierung aufzurichten. Ja. Und das sehen wir, dass es jetzt genau vor unseren Augen dabei ist, sich zu entwickeln. Und wir wissen nicht, ob auch diese Corona-Krise auch ein Mosaiksteinchen sein könnte, auf diesem Ziel so eine Weltherrschaft aufzurichten. Und hier steht übrigens, das ist meine Frage, werden sie schaffen oder werden sie es nicht schaffen? Werden sie das tun oder werden sie es nicht tun? Hier steht, ich lese nochmal, Vers 43, und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten, durch Bündnisse miteinander vermischen. Werden sie oder werden sie nicht? Ja, hier steht, sie werden es. Sie werden es tun. Aber sie werden nicht aneinander festhalten. Das heißt, sie werden es schaffen, eine religiös-politische Weltregierung aufzurichten. Ich habe übrigens diese drei Merkmale. Ja, diese drei Merkmale. Ton ist ein Symbol für die Kirche, für die Religion, das Eisen für den Staat politisch und es geht um Weltmacht. Also eine religiös-politische Weltregierung. Sie werden es schaffen, sie werden es tun, aber es wird nicht auf Dauer halten. Das Gleiche haben wir übrigens auch in Offenbarung 17 beschrieben, die Hure auf dem Tier. Die Hure ist ein Symbol für die Kirche, für die Religion, das Tier ist ein Symbol für den Staat und sie werden die Macht bekommen, über die ganze Erde steht. Aber bevor Jesus wiederkommt, wird dann das Tier die Hure fressen und es wird wieder zerfallen, das Ganze. Die siebte Plage, Babylon, wird auseinanderbrechen in drei Teile. Das ist genau das, was Was hier auch steht, dass bevor der Stein kommt, wird es wieder auseinanderbrechen vor Jesu Wiederkunft. Das heißt, sie werden es schaffen, sie werden sich zusammen durch Bündnisse zusammenschließen. Aber es wird nicht auf Dauer sein. Und jetzt wird es interessant, warum wir das Ganze jetzt besprechen. Jetzt kommt der entscheidende Satz, Vers 44. Vers 44 sagt, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das immer mehr zerstört wird. Das sagt die Luther-Übersetzung. Im Grundtext steht hier, und auch die Schlachter 2000 sagt, in den Tagen dieser Könige. Und in den Tagen dieser Könige bedeutet zu ihren Lebzeiten, in ihrer Generation. Das heißt, hier wird Jesu Wiederkunft, hier wird der Stein zeitlich bestimmt. Ja. In den Tagen dieser Könige wird Gott sein Reich aufrichten. Das bedeutet, in dem Moment, wo Vers 43 in Erfüllung geht, wenn Eisen und Ton, Kirche und Staat Bündnisse geschlossen haben und eine religiös-politische Weltregierung oder ein religiös-politisches Weltsystem, wie die Regierung aussehen wird, wissen wir nicht. Nur, dass es diese drei Merkmale haben wird, religiös, politisch und weltweit. Wenn es aufgerichtet sein wird, in dieser Generation kommt Jesus wieder. Das steht hier. Ob es jetzt schon soweit ist, weiß ich nicht. Wir sehen, dass die Entwicklungen da sind. Wir sehen, dass sich das alles in diese Richtung entwickelt. Und ich bin überzeugt, dass wenn das kommt, wenn diese Weltregierung kommt, dass wir dann nicht am Anfang der Generation sind, sondern dass wir schon am Ende der letzten Generation dann sind. Aber hier haben wir eine Aussage, das ist, was mit Generationen zusammenhängt, mit Lebzeit zusammenhängt, in den Lebzeiten dieser Könige. Das heißt, spätestens, wenn die religiös-politische Weltregierung installiert wird, ist die letzte Generation angebrochen. Das sagt der Bibeltext. Ja. Gott sagt uns das. Prophetie sagt nicht nur, was geschieht, sagt auch, wann es geschieht. Das war der erste Punkt. Gott sagt für Jesu Wiederkunft, die letzte Generation. So wie er zu allen Zeiten das gesagt hat, wann die letzte Generation ist. Vielleicht gibt es auch einen Moment, wo Gott einen Propheten wieder schickt. Wo ein Prophet kommt und sagt, Gott hat mir eine Vision gegeben, Gott hat mir einen Traum gegeben und er hat mir gezeigt, wie sind die letzte Generation, zu unseren Lebzeiten wird es geschehen. Ja. Wir werden natürlich viel, auch zu Jeremias Zeiten, werden sich viel darüber aufregen und werden das sicherlich ablehnen, weil aktuelle Propheten haben nie die Mehrheit oder auch nie irgendwo Wohlwollen bei den meisten gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass Gott auch wieder Propheten schicken könnte, die auch diese Botschaft verkündigen würden und könnten. Ja. Das zweite ist die Frage, gibt es ein Fluchtzeichen? Hat Gott ein Fluchtzeichen gegeben für die Endzeit, für Jesu Wiederkunft? Ja, Matthäus 24, Vers 15 bis 18, haben wir bereits gelesen, wir lesen es noch einmal. Matthäus 24, 15 bis 18, das war nämlich eine Doppelauslegung. Das Fluchtzeichen, das galt damals für die Zerstörung Jerusalems und das gleiche Fluchtzeichen, das Graubild der Verwüstung, gilt auch für Jesu Wiederkunft. Wir lesen Matthäus 24, 15 bis 18. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen in einer heiligen Stätte, wovon gesagt hat sich dem Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus dem Hause zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Und dieses Fluchtzeichen gilt auch für uns, für die Zeit vor der Wiederkunft Jesu, direkt vor der Wiederkunft Jesu. Und was ist das Fluchtzeichen? Das Gräubild der Verwüstung. Übrigens, kurze Anmerkung. Wir haben Jesu Hinweis auf diesen Gräubild der Verwüstung. Und wir glauben, dass es eine dreifache Erfüllung hat. Erstens haben wir gerade eben gesehen, bezieht sich auf die Zerstörung Jerusalems. Zweitens glauben wir, dass das Gräuel der Verwüstung auch mit dem Papst und im Mittelalter zusammenhängt, weil Daniel davon gesprochen ist, Daniel 11. Und dass es auch eine Endzeit nochmal in Erfüllung geht, das Gräuel der Verwüstung, was aufgerichtet wird. Interessanterweise haben wir im Buch Daniel dreimal die Erwähnung vom Gräuel der Verwüstung, nämlich in Daniel 9, in Daniel 11 und in Daniel 12. Und das legt für mich den Schluss nahe, es könnte sein, ich weiß es nicht, ob es so ist, es liegt für mich den Schluss, dass es sein könnte, dass wir diese drei Male, wo es erwähnt wird, das jeweils sich auf eines dieser Ereignisse bezieht. Nämlich in Daniel 9 bezieht sich das eindeutig, Daniel 9, Vers 27, das Gräuel der Verwüstung auf die Zerstörung Jerusalems. Wenn man das studiert, sieht man das. In Daniel 11, 31 bezieht sich das Gräuel der Verwüstung, was hier erwähnt wird, eindeutig auf das Mittelalter, das Papsttum. Dass hier ein Gräuel der Verwüstung anrichtet im himmlischen Heiligtum. Und es würde bedeuten, dass auch Daniel 12, wo da das Gräuel der Verwüstung erwähnt wird, in den letzten drei Versen, dass sich das auf die letzte Erfüllung in der Endzeit beziehen könnte. Aber das war nur mal ein Gedanke nebenbei. Wieder zurück. Gräuel der Verwüstung für die Endzeit. Um das zu definieren, müssen wir in Offenbarung gehen. Offenbarung 13 wird ein Bild beschrieben, was Verwüstung anrichtet, was ein Gräuel darstellt und Verwüstung anrichtet, indem es Gesetze erlässt, die Gottes Volk und Gottes Gemeinde betreffen werden und verfolgen werden. Das lesen wir in Offenbarung 13, Verse 14 bis 17. Offenbarung 13, Verse 14 bis 17. Und es verführt, nämlich das zweite Tier, die USA, es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben sind. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier haben wir die Beschreibung des Bildes des Tieres. Und hier haben wir übrigens das gleiche Prinzip, wie wir es auch in Daniel 2 gesehen haben. Die gleichen Merkmale. Das ist übrigens noch zukünftig, dieses Bild des Tieres. Wir sind jetzt an der Stelle, wo das zweite Tier die Macht hat, Amerika. Aber wir sehen schon, wie Amerikas Macht Schritt für Schritt weniger wird, zu Ende geht. Aber nach Amerika, sagt die Prophetie, nicht kommt China oder irgendwas anderes, sondern hier kommt das Bild des Tieres nach Amerika. Und hier steht, dass das zweite Tier den Menschen auf der Erde sagen wird, dass die ganze Menschheit dieses Bild des Tieres errichten soll. Wer ist das Bild des Tieres? Das Bild des Tieres hat drei Kennzeichen. Nämlich, erstens, es soll angebetet werden. Und Anbetung ist etwas Religiöses, ist also eine religiöse Macht. Zweitens, es steht, es kann Gesetze erlassen, dass die Menschen nicht mehr kaufen oder verkaufen können, wenn sie nicht das Markenzeichen des Tieres haben. Also eine politische Macht. Und drittens, es hat weltweite Macht. Dass sie allesamt, steht hier, allesamt, die kleinen und großen, reichen, armen, freien Sklaven. Das heißt, wir haben drei Merkmale von diesem Bild des Tieres. Es ist religiös, politisch und weltweit. Die gleichen Merkmale wie in Daniel 2. Religiös, Ton, politisch, Eisen, weltweite Macht. Und die gleichen Merkmale wie in Offenbarung 17, die Hure auf dem Tier. Religiös, die Hure, das Tier, politisch, weltweit, weltweite Macht. Also auch hier geht es wieder um die religiös-politische Weltregierung, die kommen wird. Das ist das Bild des Tieres. Und dieses Bild des Tieres wird irgendwann Verwüstung anrichten. Das ist nämlich ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet. Wann richtet es Verwüstung an unter Gottes Volk? Wenn es nämlich Gesetze erlässt gegen Gottes Gesetze. Nämlich, das Gräuelbild der Verwüstung ist die religiös-politische Weltregierung, die kommen wird. Und sie wird das weltweite Sonntaggesetz erlassen, nämlich das Mahlzeichen des Tieres, den Menschen aufzwingen. Und diejenigen, die nicht mitmachen, dürfen nicht kaufen und verkaufen. Und in dem Moment richtet dieses Gräuelbild Verwüstung an. Und das ist für uns das Fluchtzeichen, das Signal zur Flucht, nach Matthäus 24, was Jesus sagt. Also haben wir auch für die Endzeit ein Fluchtzeichen. Und deswegen sehen wir auch, wenn das Sonntaggesetz kommen wird, das weltweite Sonntaggesetz, dann ist das ein Zeichen der Flucht. Und Zeichen der Flucht bedeutet, dass wir dann aus den Städten rausgehen sollen, irgendwo auf die Dörfer, aufs Land und auch uns vorbereiten, sagt Ellen White, auch irgendwann die Dörfer verlassen zu können. Und wenn das geschieht, dann heißt das, dass diese letzten Dinge in unsere Lebzeiten kommen werden. Dass alles noch Schlag auf Schlag kommen wird und dass alles direkt vor der Tür steht. Also wir sehen auch in der Endzeit, sagt Jesus nicht nur, was kommt, er sagt auch, wann es kommt. Er sagt die letzte Generation, in Daniel 2, er nennt ein Fluchtzeichen auch für die Endzeit. Und die Frage ist, sagt Gott auch Tag und Stunde? Nun, heute wird er uns das noch nicht sagen. Warum nicht? Weil es ist nicht gut, dass wir das wissen. Gott sagt nur das, was für uns gut ist, was wir brauchen können. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, wo Gott es sagen wird. Was ist aber mit Matthäus 24, Vers 36? Hier sagt Jesus in seiner Endzeitrede, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Weiß Jesus heute, wann er wiederkommt? Ja, natürlich weiß er das. Seit er in den Himmel gefahren ist, ist er ja wieder als allwissender und allmächtiger Gott eingesetzt. Als er auf der Erde war, da wusste er es nicht. Da war er ein Mensch und begrenzt in seinem Wissen. Und was er tun sollte, hat Gott, der Vater, immer wieder geführt. Er wusste noch nicht, was er vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat tun würde. Gott hat ihn geführt, Tag für Tag. Aber jetzt weiß er es natürlich. Das heißt, dieser Text sagt nicht aus, dass es niemals jemand weiß. Das heißt, jetzt weiß niemand Tag und Stunde. Auch damals haben unsere Pioniere, als sie 1844 festgelegt haben, hat man diesen Text ihnen immer wieder gesagt, hier steht doch, niemand weiß Tag und Stunde. Und da haben sie gesagt, nein, damals wusste es niemand. Und dann hat James White und noch andere Pioniere haben dann gesagt, ja, aber man kann den Text auch so verstehen. Im Griechischen kann man auch das Wort mit nicht wissen übersetzen mit nicht bekannt geben. Und da heißt, steht hier nämlich, Tag und Stunde gibt niemand bekannt. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. In dem Moment steht hier sogar, dass der Vater Tag und Stunde bekannt geben wird. Der Sohn wird es nicht bekannt geben, die Engel werden es nicht bekannt geben, der Vater selbst wird es bekannt geben. Das heißt, dass wir vor der Wiederkunft den Tag und die Stunde der Wiederkunft wissen werden. Ja. Die Gläubigen werden nicht überrascht werden. Das Bild vom Dieb in der Nacht gilt nicht für die Gläubigen. Offenbarung 3, Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Was sagt Jesus hier? Wenn wir nicht wachen, kommt Jesus wie ein Dieb für uns. Das heißt, wenn wir wachen werden, wird er nicht wie ein Dieb für uns kommen. Die letzten Ereignisse, die können für uns vielleicht überraschend kommen. Das Sonntaggesetz und diese Dinge. Oder auch wie die Corona-Krise kam, überraschend. Aber die Gläubigen erwarten ja ihren Heiland, ihren Erlöser. Und für uns wird er nicht überraschend kommen. Für die anderen Menschen wird er überraschend kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb kommt ja auch nur zum Schaden für den, wo er einbricht. Und Jesus kommt für die Gläubigen nicht zum Schaden wieder. Er kommt zum Schaden für die Ungläubigen wieder. Aber wir erwarten ihn. Wir freuen uns darauf, mit ihm in den Himmel zu gehen. Das Bild vom Dieb in der Nacht gilt nur für die Ungläubigen. Und der Text sagt, wenn du nicht wachen wirst, wirst du nicht wissen, in welcher Stunde ich komme. Mit anderen Worten, wenn du wachen wirst, wirst du die Stunde, wann ich komme, wissen. Woher werden wir es wissen? Im großen Kampf finden wir eine Aussage auf Seite 640, wo Ellen White in einer Vision gesehen hat, dass Gott vor der Wiederkunft den Tag und die Stunde der Wiederkunft seinem Volk bekannt geben wird. Das heißt hier, die Stimme Gottes schallt vom Himmel, verkündigt den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi und spricht seinem Volk den ewigen Bund zu. Die Ungläubigen, sagt sie, werden es nicht verstehen, die werden nur ein Grollen hören und das nicht verstehen, aber die Gläubigen hören das. Und es wird einige Tage vor der Wiederkunft Jesu sein. Warum wird dir Gott das sagen? Warum sagt Gott uns diese drei Dinge? Die letzte Generation, Fluchtzeichen und einige Tage vorher den Tag und Stunde der Wiederkunft? Er sagt uns das, damit wir uns vorbereiten, damit wir bereit sind, damit wir uns innerlich vorbereiten, geistlich vorbereiten. Und in den letzten Tagen natürlich auch, damit wir wissen, es ist bald zu Ende. Denn in der Plagenzeit wird es unglaublich heftig zugehen. Die Plagen werden über die Ungläubigen kommen, aber da werden sie einen Tag festsetzen, alle Gläubigen umzubringen. Und wir werden in der Angst in Jakob sein und es wird eine schwierige Zeit sein. Und dann sagt Jesus vom Himmel, nicht Jesus, Gott Vater, wird vom Himmel die Stimme mit uns sagen, an dem und dem Tag kommt Jesus wieder. Das ist für uns wie beim Noah, dass wir wissen, jetzt noch 3, 4, 5 oder 7 Tage, ich weiß nicht, wie viele Tage es sein werden, dann kommt Jesus. Wir müssen noch so viele Tage aushalten und dann ist er da. Für uns zur Ermutigung, zur Bekräftigung, zur Stärkung des Glaubens. Und jetzt natürlich auch zur Vorbereitung. Erstens, damit wir, wenn wir wissen, wir sind die letzte Generation, dass wir uns selbst charakterlich vorbereiten, dass wir Gott erlauben, unseren Charakter zu verändern, dass wir Jesu Charakter immer ähnlicher werden, dass wir in der Beziehung zu Jesus jeden Tag enger zusammenleben, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Aber auch, dass wir die Botschaft verkündigen, die Dreiengelsbotschaft verkündigen. Denn das ist die letzte Botschaft, die in dieser Welt verkündigt werden soll. Die Dreiengelsbotschaft und der lauten Ruf aus Offenbarung 18, 1 bis 5. Dass wir diese Botschaft kennen, studieren und weitersagen. Alle Menschen müssen es hören. Und wenn alle Menschen es gehört haben, dann kommt Jesus wieder. Wir können dazu beitragen, dass Jesu Wiederkunft beschleunigt wird. Dass alle Menschen davon hören. Das heißt, Gott sagt auch für Jesu Wiederkunft diese drei Dinge. Wie zu allen Zeiten, bei allen anderen Dingen auch. Er sagt die letzte Generation, er nennt ein Fluchtzeichen und er nennt Tag und Stunde. Und damit haben wir hier, ich muss es so deutlich sagen, Gott sagt selbst ein Hard-Time-Setting und er nennt ein Soft-Time-Setting. Ja, Hard-Time-Setting heißt, Gott sagt genau den Tag und die Stunde. Gott sagt es, nicht wir Menschen. Wenn ein Mensch das sagen würde, würde er falsch gehen, falsch liegen. Gott wird es sagen in der Zeit der Plagen, einige Tage vor der Wiederkunft. Wo genau Gott einen Zeitpunkt, Hard-Time-Setting sagt. Aber das Soft-Time-Setting, wir sind die letzte Generation, ist ein Soft-Time-Setting, macht Gott auch, indem er das offenbart und sagt, hier ist die letzte Generation. Letzte Generation offenbaren ist Soft-Time-Setting, ja. Gott macht es. Wir sollen das nicht tun. Gott weiß es. Denn wir wissen ja nicht, was kommt und wann das da ist. Und wir sehen auch noch momentan noch nicht, dass sich diese Weltregierung, dass sie schon da wäre. Wir sehen die Entwicklung dahin. Aber sie sind schon ziemlich lange in der Entwicklung, schon 20, 30, 40 Jahre versuchen sie schon, diese Dinge zu entwickeln. Deswegen, Gott offenbart es. Gott offenbart die letzte Generation. Gott offenbart das Fluchtzeichen und Tag und Stunde. Warum? Damit wir uns vorbereiten. Interessant ist auch der Mitternachtsruf, die 10 Jungfrauen. Auch der Mitternachtsruf hat etwas zu tun mit Zeitsetzung. Nämlich, die 10 Jungfrauen, die Gläubigen, schlafen alle ein. Warum? Weil sich die Wiederkunft, die Ankunft des Bräutigams verzögert. Alle schlafen. Die Klugen und auch die Törichten. Und dann kommt der Mitternachtsruf. Was sagt der Mitternachtsruf? Siehe, der Bräutigam kommt. Das heißt, sie haben ihn erwartet, er kam nicht, sind eingeschlafen. Und der Ruf, der Bräutigam kommt, ist ein Ruf, der etwas mit Zeit zu tun hat. Sie sagen nicht, der Bräutigam kommt morgen früh, nein. Sie sagen nicht, der Bräutigam nächste Woche. Der Bräutigam kommt jetzt, er ist auf dem Weg, da hinten ist er schon. Er kommt, jetzt schnell, macht euch bereit. Das heißt, die Jungfrauen erwachen mit diesem Ruf. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, dass das zusammenhängt mit dieser Aussage, dass Gott die letzte Generation offenbaren wird. Dass Gott sagt, jetzt kommt Jesus in eure Generation. Und das wird zu einer Erweckung führen. Unter den Gläubigen. Und die Klugen werden dann den lauten Ruf verkündigen und die Törichten nicht. Übrigens, wenn dann dieser laute Ruf kommt, wenn sie dann aufwachen, dann wird es die Sichtung geben, die sichtbare Trennung. Vorher war auch schon klar, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Aber dann wird man sichtbar sehen, wird es die Sichtung geben. Aber die Frage ist, wann wurde entschieden, wer klug ist und wer töricht ist? Als sie aufgewacht sind? Nein. Als sie aufgewacht sind, konnten die Törichten nicht mehr klug werden, die Klugen nicht mehr töricht werden. Da war bereits für sie die Entscheidungszeit zu Ende. Das heißt, die Entscheidung, ob wir klug oder töricht, die Jungfrau sind, die fällt heute. Wie wir heute zu Jesus stehen, ob wir jetzt mit Jesus eine Verbindung haben, ob wir jetzt mit ihm in enger Beziehung leben, ob wir jetzt uns das Öl aneignen. Was ist denn das Öl? Das Öl bedeutet, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Die törichten Jungfrauen warten auch auf Jesus, sind auch Adventisten. Aber das wenige Öl, was sie haben, bedeutet, sie haben ihr Leben Jesus übergeben, durch den Heiligen Geist geführt. Und dann haben sie gesagt, gut, das reicht mir jetzt. Jetzt kann ich mein Leben so führen, wie ich selber möchte. Ich möchte mein Leben nicht verändern. Die Klugen haben Jesus erlaubt und den Heiligen Geist erlaubt, auch nach ihrer Bekehrung ihr Leben zu verändern. Denn der Heilige Geist hat in erster Linie den Auftrag, unseren Charakter zu verändern, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das haben die Klugen erlaubt. Deswegen konnten auch die Klugen den Törichten nichts abgeben von dem Öl, nachdem sie aufgewacht sind. Wenn die letzte Erweckung kommt, wenn der Spätregen kommt, das ist diese Erweckung, und wenn dann der laute Ruf erschallt, dann können die Törichten nicht mehr die versäumte Charakterentwicklung nachholen. Das ist zu spät. Und für uns, für die Klugen, ist es wichtig, dass wir jetzt in dieser Charakterentwicklung mit Gott zusammenarbeiten. Dass wir jetzt erleben, dass Jesus unser Leben ihm ähnlich macht. Deswegen, Jesus liebt dich. Er möchte dir helfen, dich auf seine Wiederkunft vorzubereiten. Die verbreitete Zeit ist jetzt. Und Gott nennt diese Dinge, auch diese zeitlichen Dinge, damit wir nicht verloren gehen. Damit wir wissen, was kommt. Auch Jesus hat damals vor seinem Tod seinen Jüngern gesagt, ich werde nach Jerusalem jetzt gehen. Die waren auf dem Weg nach Jerusalem und dort werde ich in die Hände der Priester und Obersten ausgeliefert werden. Ich werde dort leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen. Er hat genau gesagt, was kommt und auch wann es kommt. Die Jünger haben es nicht geglaubt und sind davon gelaufen. Gott sagt uns das heute, damit wir uns vorbereiten, damit wir nicht davonlaufen, wenn die Dinge kommen. Damit wir uns auf Jesu Wiederkunft vorbereiten, damit wir auf die letzten Ereignisse vorbereitet sind. Deswegen nimm die Bibel zur Hand, nimm die Offenbarung und Daniel und lies und studiere darin. Und die Endzeitereignisse und was Gott auch durch Ellen White offenbart hat, vom Schatten zum Licht und andere Bücher, Christus kommt bald. Damit wir wissen, was kommt und damit wir Jesus näher kommen, damit wir jeden Tag Zeit finden für die persönliche Andacht, dass er in unserem Herzen ist. Wir dürfen uns ihm ganz anvertrauen. Und er wird uns durch dieses Endzeitereignis hindurchführen, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir uns mit ihm zusammentun, wenn er in unserem Leben den ersten Platz hat, dann wird er uns alles andere schenken. Ich lade dich ein, dass wir noch in einem Gebet Gott unsere Entscheidung und unsere Hingabe an ihm zum Ausdruck bringen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir loben und preisen dich. Herr, wir danken dir, dass du in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder bei wichtigen, großen Ereignissen, bei Gerichten, die du über die Welt gebracht hast, dass du gesagt hast, was kommen wird, dass du durch Propheten Dinge offenbart hast. Wir danken dir, dass du die letzte Generation immer lange vorausgesagt hast und kurz vorher auch Tag und Stunde. Und Herr Jesus, wir sehen, dass du auch für die Wiederkunft diese Dinge uns offenbarst. Die letzte Generation, das Fluchtzeichen im Sonntaggesetz, aber auch den Tag und Stunde, die du uns offenbaren wirst, noch bevor du kommst, Herr Jesus. Herr Jesus, hilf, dass wir auf diese Dinge achten. Hilf, dass wir mit dir verbunden sind, dass wir erweckt werden. Dass wir auch in dieser Krise, in der wir jetzt leben, dass wir daran sehen, dass sich die Dinge verdichten und dass es vor der Tür steht, was kommen soll. Herr Jesus, hilf, dass wir jeden Tag Zeit finden, dein Wort aufzuschlagen, daran zu studieren, daran zu lesen, dich besser kennenzulernen. Wir bitten dich, dass du unser Herz regierst, dass du alles hinaustust, was nicht hineingehört, dass wir zu den klugen Jungfrauen gehören dürfen, die erweckt werden und die am Ende dir entgegengehen. Und Herr, wenn du kommst, dass wir dann mit dir gemeinsam in dein Reich gehen dürfen. Und darauf warten wir und darum beten wir, Herr, komm doch bald, dass wir bald bei dir sein dürfen, in deiner Ewigkeit. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.